Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Mit diesem Wochenspruch zum 10. Sonntag nach Trinitatis begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Für alle, die im Kirchenjahr leben, heute ist eigentlich ja der 11. Sonntag nach Trinitatis. Aber wir hatten am letzten Wochenende Schützenfest in Walkenried und der 11. Sonntag nach Trinitatis hat da besser gepasst, weil der 10. der Israelsonntag ist. Und der Predigttext in diesem Jahr, ein Abschnitt aus dem Römerbrief, den ich sehr, sehr kostbar finde, aber tatsächlich für ein Schützenfest nicht geeignet. Darum habe ich es gewagt, die beiden Sonntage einfach zu tauschen. Und darum feiern wir heute den 10. Sonntag nach Trinitatis, den Israelsonntag. Und da schwingt sehr viel mit. Das eine ist, theologisch sich noch einmal klar zu machen, wie das eigentlich ist mit Israel. Und das andere ist eine politische Verantwortung in Deutschland nach unserer Geschichte und der Schuld, die wir auf uns geladen haben, da uns auch noch mal klar zu orientieren. Darum gibt es heute ein paar, musikalische Akzente, die ein wenig nach jüdischer Tradition klingen. Und ich wünsche uns miteinander jetzt einen gesegneten Gottesdienst. Lasst uns beten. Gott, du rechnest auch uns zu deinem Volk, zu deinen geliebten Kindern, zu denen du dein heilsames Wort sprichst. Wir haben nicht immer gut zugehört. Wir wollten wohl geliebt sein, aber uns nicht rufen lassen. Wir sehnten uns nach Schutz und Zuwendung, aber haben die Verpflichtung vernachlässigt, in die uns das Erbe hineinstellt. Gott, sprich neu zu uns dein Wort und öffne unser Herz, dass wir hören. Wir rufen dich an um dein Erbarmen.
Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns.
So spricht der Herr zu seinem Volk. Gedenke daran, ich habe dich bereitet, dass du mein Knecht seist. Ich vergesse dich nicht. Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie einen Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Dafür danken wir dir, Gott, und stimmen ein in den Jubel deiner heiligen Engel.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade. Darum das nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist uns Fried und Unterlass. Allfried hat nun ein Ende.
Treuer Gott, du hast dir ein kleines, unscheinbares und oft auch störrisches Volk ausgewählt, um deine Liebe unter den Menschen wohnen zu lassen. In Jesus bist du Mensch geworden, inmitten des jüdischen Volkes, zum Heil der Welt. Du bist treu geblieben dem Volk, das du erwählt hast. Deine Liebe aber hat alle Grenzen überschritten und Menschen aus allen Völkern zu deinem Volk berufen. Du bist suchende Liebe, die ihr Erbe austeilt, immer wieder überfließende Liebe. Gott, ich verstehe so wenig, aber in meinem Herzen schlägt dein Herz. Entzünde mich neu. Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und
Lesung aus dem Alten Testament im zweiten Buch Mose im 19. Kapitel. Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst.
Die Epistel, die unser heutiger Predigttext auch sind, stehen in dem Brief an die Römer im 11. Kapitel. Ich will euch, Brüder und Schwestern, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist ein Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Es wird kommen aus Zion der Erlöser. Der wird abwenden alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihnen nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme.
Thank you.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Klaus Berger, in meinen Studienzeiten Professor für Neues Testament in Heidelberg, hat den Abschnitt im Römerbrief als ein Drama in 5 Akten beschrieben. Und ich finde, so kann man am einfachsten verstehen, was Paulus da schildert. Ein Drama. Regie und Autor ist Gott. Es treten auf Juden, Juden-Christen, also Juden, die sich zu Christus bekennen, Heiden-Christen, also Christen ohne jüdische Wurzeln und Heiden und Jesus Christus, Gottes Sohn. Der erste Akt. Die Heiden, das sind alle anderen, ne? Egal was die glauben. Die Heiden glauben seit Adam und Eva nicht an Gott. Sie sind Gott ungehorsam. Der zweite Akt. Israel wird durch die Botschaft des Evangeliums von Gott angesprochen. Aber sie lehnen mehrheitlich ab und sind ungehorsam. Gottes eigenes Volk erkennt seinen Messias nicht an. Dritter Akt. Darum wendet sich die Botschaft des Evangeliums jetzt an die Heiden. Das Erbarmen Gottes, das ursprünglich für sein Volk bestimmt war, richtet sich jetzt an die Außenstehenden. Der Ungehorsam Israels eröffnet die Chance für die Heiden. Und die Heidenchristen treten an die Stelle von denen aus Israel, die ungehorsam geblieben sind. Pause. Vierter Akt. Bei Gott gilt die Abfolge Ungehorsam, Erbarmen. Darum wird am Ende der Zeit auch ganz Israel Erbarmen finden. Fünfter Akt. Am Ende stehen alle unter Gottes Erbarmen, Juden und Heiden. Das ist das, was Paulus im Römerbrief in den Kapiteln 9 bis 11 beschreibt. Er kann sogar sagen, Gott hat Israel in seinem Ungehorsam eingesperrt, damit dadurch die Öffnung für die Heiden möglich wurde. Wir hören und staunen. Gott nutzt den Ungehorsam seines Volkes, um das Erbarmen zu allen Menschen zu bringen. Das mag für unsere heutigen Ohren etwas befremdlich klingen. Ja, Paulus kann sogar so weit gehen, dass er sagen kann, Gott hat seinem Volk eine Falle gestellt. Ja, also die Menschen bleiben ja immer verantwortlich für das, was sie tun, aber Gott hat das irgendwie arrangiert, dass das so gekommen ist. Gottes Plan arbeitet genau mit dem Ungehorsam der Menschen. Erstaunlich. Ich habe 3 Themenkreise oder 3 Gedanken, die ich euch mit diesem Text heute Morgen teilen möchte. Und das erste ganz ausdrücklich, unser Verhältnis zu den Juden. Paulus nutzt in Römer 9 bis 11 auch das Bild des Ölbaums, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Ganz im Sinne dieses Dramas von eben werden wir Heiden wie neue Triebe in diesen Ölbaum eingepfropft. Wir kennen das hier von Apfelbäumen oder Birnbäumen oder so, nicht? Die kann man ja abschneiden und dann neue Zweige einpfropfen, die dann an diesem alten Baum wachsen. Also, die ursprünglichen Triebe haben nicht die Früchte gebracht, die erhofft waren. Und so pfropft Gott in diesen alten Ölbaum neue Zweige ein. Das bedeutet, wir Christen, die wir nicht aus dem Judentum herkommen, sondern von den Heiden abstammen, egal was das für Heidenvölker mal waren, wir sind Hinzugenommene. Uns hat Gott zu seiner Kernfamilie dazugeholt. Und wenn wir jetzt in die Kirchengeschichte gucken, dann sehen wir, dass wir stattdessen sehr schnell gemeint haben, wir könnten das Haus jetzt selber übernehmen. Wir haben getan, als könnten wir die alten Bewohner rausschmeißen und uns als Herren des Hauses aufführen. Vielleicht entspringt sogar ein großer Teil des Antisemitismus im Christentum aus dieser Eifersucht, dass wir eben nicht die Ursprungskinder sind, sondern dass da in unserer Geschichte ursprüngliche Kinder sind, die viel, viel länger in dieser Tradition stehen. Wir sind Hinzugenommene. Umso wichtiger, finde ich, ist, dass wir das heute ein für allemal anerkennen. Juden sind unsere älteren Geschwister. Sie sind die, denen Gottes erste große Liebe galt. Und ganz wichtig, und da ist Paulus sehr eindeutig, immer gelten wird. Paulus schreibt, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Paulus nimmt diese Gabe und diese Berufung nicht zurück. Nein, Gott nimmt das nicht zurück. Also, Gott hat es sich nicht anders überlegt. Die Juden sind nicht enterbt und rausgeschmissen, auch wenn christliche Theologie das über Jahrhunderte so mehr oder weniger plump gelehrt hat. Das Ganze ist nur deshalb geschehen, sagt Paulus, damit wir dazukommen können. Das muss aber bedeuten, unseren jüdischen Geschwistern steht unser ganzer Respekt und unsere Liebe zu. We are family. Wir verdanken es ihnen, dass wir Zugang zu Gottes Liebe bekommen haben. Und noch konkreter, das muss heute unseren jüdischen Geschwistern gelten, die in ihrem Land massiv unter Druck stehen und angefeindet werden. Sehr klar, damit wir uns nicht missverstehen, ich persönlich mag Benjamin Netanyahu nicht und ich lehne seine Regierung ab, was die macht, vieles. Aber wir müssen in Liebe und Solidarität sehen, wie sehr Israel von seinen Nachbarn attackiert und angefeindet wird. Und diese einseitige Solidarität in der linken Szene bei uns für Palästina ist für mich unerträglich, um es sehr deutlich zu sagen. Ja, Palästinenser leiden in diesem Krieg, keine Frage. Und da geschieht auch viel Unrecht, keine Frage. Aber die ursprüngliche Aggression geht von ihnen aus. Und es ist sehr bedenklich, wie der einseitige Antisemitismus sich bis in die Medien hineinzieht, ja sogar bis in die Tagesschau, die ich sonst immer eigentlich für sehr sachlich gehalten habe. Da bekommt auch bei uns Propaganda der Hamas große Bühne und wird als scheinbar objektiv recherchierte Nachricht berichtet und es sind einfach Pressemitteilungen der Hamas, die da verteilt werden. Darum ist mir wichtig heute, das einmal sehr deutlich zu sagen, Juden wollen mit ihren Nachbarn in Frieden leben. Und die Nachbarn haben fast alle als Staatsziel die Vernichtung Israels. Etwa 20% der Bevölkerung Israels sind arabischstämmige Muslime. 20% von Israel sind Muslime. In Israel gibt es mehr Moscheen als in den palästinensischen Autonomiegebieten. Und selbstverständlich haben die in Israel Religionsfreiheit. Das bedeutet nicht, nochmal sehr klar, dass das Verhalten der israelischen Regierung okay ist und viele Siedler, das, was sie tun, geht auch gar nicht. Da geschieht Unrecht, aber wir müssen im Blick behalten. Und ich glaube, das sind wir unseren Geschwistern schuldig, wo der Ursprung der Aggression liegt, mit welchem Hass unsere jüdischen Geschwister da konfrontiert sind. Sie sind und bleiben unsere Geschwister, Gottes geliebtes Volk. Vergessen wir das nicht. Der zweite Gedanke. Gottes Plan. Das finde ich unglaublich faszinierend an diesem Bibeltext. Gott nutzt den Ungehorsam seiner Menschen für seinen Plan. In dem Text kommt nur Ungehorsam vor, wenn wir nochmal genau nachgucken. Erst sind die Heiden ungehorsam, dann sind die Juden ungehorsam und Gehorsam kommt gar nicht vor. Das bedeutet, Gott ist nicht davon abhängig, dass wir es gut machen. Wir bestimmen nicht, wie die Dinge ausgehen. Und wir werden Gott auch nicht im Wege stehen, wenn es darum geht, seinen Plan zum Ziel zu führen. Wir denken oft, ach, wenn doch. Wenn doch die Menschen mehr glauben würden, sich anders verhalten würden, mehr Verantwortung übernehmen würden. Einmal Nachrichten gucken reicht zum Verzweifeln. Das stimmt auch alles, aber es hindert Gott nicht daran, seinen Plan zum Ziel zu bringen. Er nutzt sogar unseren Ungehorsam. Vielleicht kann uns das davor bewahren, in der gegenwärtigen Lage zu verzweifeln, wo wir als Menschen dramatisch versagen, verantwortlich mit der Schöpfung umzugehen. Wo Mächtige immer dreister ihre eigenen Interessen durchsetzen und dafür immer größere Katastrophen in Kauf nehmen. Und wo Kirche immer wieder so ein jämmerliches und vorgestriges Bild abgibt. Und manchmal hat man das Gefühl, sie steht den Menschen eher im Weg, auf dem Weg zu Gott, als dass sie sie hinführt. Gottes Plan ist Erbarmen mit allen. Juden und Heiden, allen Menschen. Und dafür nutzt er auch die Unfähigkeit von uns Menschen. Und ein dritter Gedanke, der ist vielleicht am schwierigsten. Gott offenbart sich in dem, was geschieht. Paulus entdeckt in dem, was die Geschichte nun mal zu bieten hat, konkret das Handeln Gottes. Und das ist ein wichtiges Merkmal unseres Glaubens. Das Erste Testament ist voll mit Geschichten, die beschrieben, was geschehen ist und dann, wie die Menschen darüber denken, wie Gott darin gehandelt hat. Und nur so lässt sich zum Beispiel verstehen, wenn da immer wieder vom Zorn Gottes gesprochen wird. Die Menschen erleiden etwas und folgern daraus, dass Gott zornig gewesen sein muss. Also die Geschichte unseres Glaubens wird immer rückwärts erzählt. Menschen erleben etwas und erkennen dann, wenn es gut läuft, darin rückblickend das Wirken unseres Gottes. Und daraus ergibt sich ganz, ganz Wesentliches für unser Gottesbild. Also Gott ist nicht ein abstraktes Prinzip. Gott ist nicht die Liebe in sich oder eine Kraft oder eine Idee oder so, sondern Gott ist tatsächlich ein Gegenüber. Und er hat eine Geschichte mit einem Volk, das er sich auserwählt hat. Er begleitet uns und wir erleben ihn in dem, was geschieht. Darin offenbart er sich, gibt sich uns zu erkennen und wir begreifen es meistens und manchmal nur, wenn wir denn zurückschauen und sehen, was geschehen ist. Das ist also das Einzige, was wir haben, die Erlebnisse von uns Menschen mit unserem Gott. Der Rest bleibt Geheimnis. Und darum laufen die üblichen Fragen, die wir Menschen ständig stellen, ins Leere. Da gibt es in unserem Glauben keine Antwort darauf. Hätte Gott es nicht anders machen können? So what, hat er nicht. Wir haben nur das, was geschehen ist. Warum diese ganze Geschichte mit dem Sündenfall? Warum das alles? Hätte er sich nicht gleich erbarmen können? Warum war der Tod Jesu nötig? Was wird Gott mit den Menschen tun, die nicht glauben? Alles Fragen, die wir im Kopf haben, aber auf die gibt es keine Antwort. Wir haben da schlicht keine Antwort darauf. Wir haben nur die Geschichte, die geschehen ist. So handelt Gott mit seinen Menschen. Und natürlich gucken wir dabei manchmal in den Abgrund und verstehen nicht. Gott bleibt auch in vielem ein Geheimnis. Aber immerhin, das wissen wir, seit Jesus, sein Ziel ist Erbarmen. Und nichts und niemand wird dagegen Widerstand leisten können. Auch dein und mein Versagen kann das nicht hindern. Wir selbst können uns im Weg stehen, aber nicht unserem Gott. Am Ende wird sein Erbarmen stehen und sonst gar nichts. Der Rest bleibt Geheimnis. Warum, wieso, weshalb, wissen wir nicht. Wir können Leben nur empfangen und versuchen darin, was wir da empfangen, die Gegenwart unseres Gottes zu entdecken, so schwer das manchmal ist. Und dunkle Geschichte manchmal die Botschaft in uns verstummen lässt. Klar ist nur, wir kommen aus Gott und wir werden heimkehren in Gott und das Ziel ist Erbarmen. Und all das dazwischen bleibt sein Geheimnis. Ein Geheimnis mit immer wieder kleinen Lichtblicken. Gelobt sei Gott. Amen. paar Dinge, die heute abzukündigen sind. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die eigene Gemeinde. Die Kollekte für die jüdische Gemeinde in Göttingen haben wir nun letzten Sonntag gesammelt. Das gehört eigentlich zusammen, nicht? Heute wäre eigentlich die jüdische Gemeinde bedacht, aber dadurch, dass wir das um eine Woche verschoben haben, können wir den Kollektenplan nicht einfach verschieben. In der kirchlichen Bürokratie hat alles seine Ordnung. Die Sommerferien sind jetzt um und jetzt geht das alles wieder los. Die Schüler wissen das schon, die sind schon wieder zur Schule gegangen. Es gibt heute ausnahmsweise mal keinen Kirchenkaffee. Ich hoffe, es ist niemand da, der sich darauf gefreut hat. Wir haben nämlich in der vergangenen Woche das Parkett im Gemeindehaus abschleifen und neu versiegeln lassen. Und der Kirchenvorstand ist morgen um 17 Uhr verabredet, dass wir das wieder einräumen. Morgen früh geht Tatjana einmal durch, macht alles gründlich sauber und dann können wir Tische und Stühle wieder reinräumen und die Küche wird wieder leer, wo alles drin stapelt gerade. Das heißt, im Moment, heute können wir das Gemeindehaus leider nicht nutzen. Wir hätten euch gerne hier einen Kaffee vorbeigebracht, aber im Anschluss ist eine Taufe, sodass wir auch diesen Raum dann nicht nutzen können, sodass heute tatsächlich mal kein Kirchenkaffee ist. Ihr werdet es hoffentlich verschmerzen. Eine weitere Neuigkeit, wir haben uns mit Melanie Hansmann geeinigt und die Kirchenvorstände haben das beschlossen, dass Melanie Hansmann, die jetzt in den letzten Jahren immer schon in Braunlage im Büro tätig ist, zusätzlich zu ihrer Braunlager-Tätigkeit auch in Walkenried 8 Stunden im Büro übernimmt, also die Nachfolge von Birgit antritt. Sie wird am Dienstag um 13 Uhr das erste Mal kommen. Sie wird künftig, zumindest bis Weihnachten erstmal, Dienstag und Donnerstag jeweils von 13 bis 17 Uhr da sein. Und dann gucken wir mal, ob wir alle damit leben können. Braunlage hat was getauscht und wir mussten auf einen Nachmittag verzichten und wir gucken mal, ob wir da alle mit klarkommen. Vielleicht lasst er sie am ersten Tag noch mal in Ruhe, dass sie sich erstmal da zurechtfinden kann. Und dann aber, wisst ihr, Dienstag und Donnerstagnachmittag ist sie dann immer da. Dienstagabend ist Kirchenvorstandssitzung in Tettenborn. Am Mittwoch reist dann das Walkenried-Konsort an, die in der kommenden Woche bei uns im Pfarrhaus proben. Und da kann ich ein paar Termine als Einladung weitergeben. Am Freitag um 19.30 Uhr ist ein Konzert in der Kirche in Stolberg. Wer schon immer da mal in die Kirche wollte oder sowieso gerade Urlaub macht oder so, Freitag 19.30 Uhr, Kirche Stolberg. Am Samstag um 15 Uhr in der Johanneskirche in Elrich ist das zweite Konzert. Samstag 15 Uhr. Und am Sonntag sind Sie hier im Gottesdienst und gestalten unseren Gottesdienst am kommenden Sonntag musikalisch mit. Also die Bach-Motette Jesu, meine Freude wird auch nächsten Sonntag hier im Gottesdienst zu hören sein. Das haben wir schon mal verabredet. Weil das so ist, werden am Donnerstag die Genießerfrauen auf ihren Termin verzichten. Donnerstagnachmittag, der Konfirmandenunterricht, den werden wir dann hier machen. Ich habe uns im Kloster angemeldet. Wir treffen uns aber vorm Pfarrhaus, da wo wir uns immer treffen, und gehen dann nicht rein, sondern laufen dann her. Und auch der Bibelkreis am Donnerstagabend findet statt, wenn ihr denn auch kommt. Genau, im Anschluss wird Mariella Rother getauft, das habe ich schon erzählt. Und dann haben wir ein Geburtstagskind heute unter uns. Und ich darf das verraten, oder? Die Diane wird 60 heute. Und dass sie diesen Termin mit uns im Gottesdienst feiert, das sagt schon so, so viel über dich, Diane. Und dafür sind wir dir von Herzen dankbar, dass der Gottesdienst, wie ihr immer sagt, Prio 1 hat. Das finde ich schon wunderschön. gibt es noch Geburtstagskinder aus der vergangenen Woche? Hat noch jemand? Nein, dann singen wir jetzt für Dian. Viel Glück und viel Segen.
Viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen, Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei.
Und dann wollen wir Fürbitte halten. Gott, wir bitten heute ganz besonders für unsere jüdischen Geschwister in aller Welt und ganz besonders in Israel. Begleite sie mit deinem Segen und schütze sie vor dem Hass, der sie seit Generationen verfolgt. Befreie unsere Kirche von allem Antisemitismus, von aller Geschwisterrivalität. Verbinde uns, weil du unser Gott bist, der Erbarmen mit uns allen hat. Und wir bitten Frieden für Israel und für den Iran, für den Libanon und den Gazastreifen. Wir bitten dich für Dian an ihrem Geburtstag, dass du ihr Kraft schenkst für den Alltag und den Mut, auch mal Nein zu sagen, damit sie sich erholen kann. Wir bitten dich für die Menschen, zu denen der Hubschrauber da gerade unterwegs ist, für die Feuerwehrleute, die gerade ständig im Einsatz sind, und für unsere Walkenrieder Feuerwehr, die heute den Tag der offenen Tür feiert. Wir bitten für deine Kirche, dass wir dich feiern, Gott, und deine Spuren entdecken im Leben und die Geschichten teilen, damit wir uns gegenseitig ermutigen, dir zu vertrauen. Wir bitten dich für alle Menschen, die an deinen dunklen Seiten verzweifeln, die nicht verstehen, was geschieht, die Schmerzen aushalten müssen, die Verlust ertragen, die Fragen haben, auf die es keine Antwort gibt. Wir bitten dich für deine Menschen. Du liebst uns, wie wir sind, aber brauchst uns doch als deine Boten. Sende uns aus für Frieden in dieser Welt und für Gerechtigkeit und für die Bewahrung deiner Schöpfung. Und ermutige uns immer wieder neu. Und alles, was uns persönlich auf der Seele liegt, bringen wir vor dich, wenn wir als deine Kinder beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.